Empathie als Eigenschaft. Menschen unterscheiden sich darin, wie sie auf das Leid anderer reagieren. Dies zeigt sich beispielsweise schon in einem Vergleich der Geschlechter. In der Erforschung menschlicher Eigenschaften wird heutzutage meist auch auf Geschlechtsunterschiede geschaut. Berücksichtigen muss man hier, dass es natürlich nicht nur die zwei Schubladen Frau und Mann gibt, sondern dass es sich hier um Durchschnittswerte handelt, die sich ergeben, wenn man größere Stichproben untersucht. Auch im Hinblick auf die Empathie zeigen sich Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Wissenschaftliche Studien zeigen beispielsweise, dass weibliche Kleinkinder eher die Not anderer erkennen und eine größere Bereitschaft haben, anderen Menschen zu helfen oder sie zu trösten, als männliche Kleinkinder. Die Schlussfolgerung, Frauen seien grundsätzlich empathischer als Männer, ist dennoch nicht ganz richtig. Frauen gelingt es Forschern zufolge zwar besser, die Emotionen anderer zu erkennen, sie haben eine größere Neigung, die Reaktionen anderer zu spiegeln, und sie neigen etwas mehr als Männer zu hilfsbereitem und altruistischem Verhalten, aber Männer haben all diese Reaktionen ebenfalls in ihrem Repertoire. Bei ihnen wird das empathische Verhalten aber weniger automatisch aktiviert. Frauen könnten in ihrem empathischen Verhalten wahlloser sein, Männer hingegen ihre Empathie mehr kontrollieren. Für sie spielen Kontextfaktoren eine größere Rolle. Sie sind vor allem dann empathisch, wenn ihr Gegenüber eine Frau ist oder wenn sie glauben, dass die andere Person ihre Hilfe verdient. Exkurs. Einige wissenschaftliche Autoren vermuten, dass die beobachteten geschlechtsspezifischen Unterschiede größtenteils auf kulturelle Erwartungen in Bezug auf die Geschlechterrollen zurückzuführen sind. Andere Wissenschaftler führen an, dass auch Tiere, etwa Primaten und Nagetiere, Geschlechtsunterschiede bei einer Reihe von Verhaltensweisen zeigen, die auf Empathie hindeuten, so etwa emotionale Ansteckung, Trost und Hilfsbereitschaft, und dass auch bei ihnen Weibchen oft ein höheres Maß an Empathie haben als Männchen. Wären solche Geschlechtsunterschiede rein kulturell bedingt, würde dies bedeuten, dass entweder Tiere ebenfalls kulturelle Erwartungen an das Geschlecht weitergeben, möglich, aber unwahrscheinlich, oder, was noch einfacher ist, dass solche Geschlechtsunterschiede bei Menschen durch eine biologische Wurzel angetrieben werden, die Menschen mit anderen Tieren teilen. Christoph Moore et al. 2014, Seite 620. Auch Studien an menschlichen Säuglingen liefern Hinweise darauf, dass das weibliche Geschlecht bei verschiedenen rudimentären Formen der Empathie stärker involviert ist, etwa im Hinblick auf ansteckendes Weinen oder allgemeines soziales Interesse. Auch diese Studien, so die Autoren, deuten an, dass kulturelle Einflüsse wie eine soziale Erwünschtheit keine alleinigen Ursachen für Geschlechtsunterschiede beim Menschen sein können. Christoph Moore et al. 2014. In Bezug auf die Geschlechtsunterschiede empathischen Verhaltens sind jedoch noch viele Fragen offen. So ist etwa nicht klar, ob sich Geschlechtsunterschiede möglicherweise umkehren, wenn Männer die primären Versorger für Kinder sind. Man könnte meinen, dass dies unwahrscheinlich sei, wenn man das biologische Geschlecht ursächlich für Ausprägung von Empathie hält. Berücksichtigt man aber, dass Empathie auch durch den Stoff Testosteron beeinflusst wird und dass Testosteron bei Vätern, die verantwortlich in die Fürsorge ihrer Kinder eingebunden sind, vorübergehend runtergefahren wird, siehe Strüber 2024, dann sieht man, dass die Umwelt auch ohne Einbezug von Aspekten wie soziale Erwartungen in die Biologie eingreifen und Geschlechtsunterschiede beeinflussen kann. Auch unabhängig vom Geschlecht unterscheiden sich Menschen im Hinblick auf ihre Neigung, Empathie zu empfinden. Schauen wir auf die Entwicklung. Erleben Kinder ein liebevolles Eingehen auf ihre Gefühle und Bedürfnisse, dann entwickeln sie meist gute Kompetenzen im Mitschwingen, im Verständnis von Emotionen und in der Regulation derselben. Erhalten sie diese Unterstützung nicht, dann haben sie oft anhaltende Schwierigkeiten mit diesen Fähigkeiten und neigen weniger dazu, Mitgefühl für das Leid anderer aufzubringen. Aber auch die Gene beeinflussen unsere Fähigkeit, mit anderen mitzufühlen. Einige Menschen reagieren aufgrund ihrer genetischen Veranlagung weniger empathisch als andere. Siehe Strüber 2019. Blicken wir noch einmal auf die eben aufgezählten 4 Voraussetzungen für Mitgefühl. Eben hieß es, dass das zum Helfen motivierende Mitgefühl in Situationen von Schmerz, Kummer, Sorge, Trauer, Wut oder Angst eines Gegenübers voraussetze, dass man mit anderen mitschwingen, sich in den anderen hineinversetzen, sich abgrenzen und die eigenen Gefühle regulieren kann. Gene und frühe Erfahrungen können diese verschiedenen Fähigkeiten gleichermaßen beeinträchtigen. Die Fähigkeiten können aber auch in spezifischer Weise ausfallen und unterschiedliche Empathiedefizite hervorbringen. Wenn Menschen weniger empathisch sind, muss das hiernach nicht immer gleich aussehen. In der wissenschaftlichen Forschung wurde gezeigt, dass Menschen mit Autismus-Spektrumstörungen Probleme mit der kognitiven Empathie haben, die affektive Empathie jedoch oft unbeeinträchtigt ist. Umgekehrt ist bei Menschen mit einer Psychopathie oder mit chronischen Aggressionen die kognitive Empathie intakt, die affektive Empathie jedoch vermindert. Für eine Übersicht siehe Preckel et al. 2018. Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung scheinen hingegen Schwierigkeiten zu haben, sich in emotionalen Situationen von anderen abzugrenzen und ihre Gefühle regulieren zu können. Funagi und Luiten 2009. Sie sind deshalb anfälliger für emotionalen Stress. Unterschiedliche Defizite im Bereich der Empathie zeigen sich bereits bei Kindern. Aus der Forschung. In einer Studie verschiedener deutscher Universitäten wurden 6 bis 17 Jahre alte Jungen verglichen. Kinder mit Autismus-Spektrumstörungen, verhaltensauffällige Kinder und Kontrollkinder. Die verhaltensauffälligen Jungen wurden zusätzlich dahingehend charakterisiert, ob ihr auffälliges Verhalten von einer Gefühllosigkeit begleitet war oder nicht. Die Kinder bekamen Aufgaben zur Erkennung von Emotionen, zur Perspektivenübernahme und zur emotionalen Zugewandtheit. Auch in dieser Studie wurde deutlich, autistische Jungen waren in der kognitiven Empathie beeinträchtigt, allerdings nicht in der affektiven Empathie. Ihre affektive Empathie war sogar etwas höher als die der Kontrollkinder. Die verhaltensauffälligen Kinder hingegen hatten eine gut funktionierende kognitive Empathie. Vor allem für die Gefühllosen unter ihnen wurde jedoch eine geringere affektive Empathie festgestellt. Bei den verhaltensauffälligen Jungen, denen keine Gefühllosigkeit zugeschrieben wurde, war die Verminderung der affektiven Empathie nicht so ausgeprägt wie bei den Gefühllosen. Schwenk et al. 2012. Verschiedene psychische Erkrankungen und Verhaltensstörungen werden hiernach von unterschiedlichen Empathiedefiziten begleitet. Es liegt nahe, dass diese 3 Defizite in einem geringen Ausmaß auch bei nicht erkrankten oder diagnostizierten Personen auftreten und bei ihnen das empathische und mit einer Neigung zum Helfen verbundene Mitgefühl beeinträchtigen können. Diese Annahme ist zwar hypothetisch, wenn es aber so wäre, könnten wir 3 verschiedene empathiearme Typen charakterisieren. Erstens. Beim ersten ist die affektive Empathie vermindert. Er schwingt nicht mit, spürt die Erregung des anderen nicht. Der Mensch bleibt kalt. Ist dieses Defizit sehr ausgeprägt und kommen noch weitere Probleme hinzu, dann wäre dies ein Mensch, der eine Psychopathie entwickeln könnte. Zweitens. Beim zweiten ist die kognitive Empathie beeinträchtigt. Er spürt die Erregung des anderen durchaus, schwingt körperlich mit, er ist nicht kalt. Er weiß aber nicht, damit umzugehen, weiß nicht, was er mit diesen Gefühlen machen soll und vor allem nicht, wie man dem anderen hilft. Dieser Mensch könnte autistische Züge aufweisen. Drittens. Beim dritten ist die Emotionsregulation beeinträchtigt. Er entwickelt im Umgang mit der leidenden Person eine zu starke eigene Erregung, als dass er mit der Situation angemessen umgehen könnte. Der Mensch wäre eher zu heiß, es gelänge ihm nicht, sich ausreichend abzukühlen, um dem anderen souverän und mitfühlend beizustehen. Bei Kombination mit weiteren Merkmalen könnte er die Diagnose Borderline-Persönlichkeitsstörung erhalten. Dem ersten Typ, dem wissenden Kühlen, muss man nicht sogleich anmerken, dass er kaum mitfühlt. Schließlich weiß er kognitiv, wie er reagieren soll. Auf unsere Besucherin reagiert er mit den richtigen Worten: »Oh, du Arme, das tut schlimm weh, oder?« Wenige Sekunden später beschleicht uns aber das Gefühl, dass er schon längst anderswo mit seinen Gedanken ist. Sein Zuspruch ist keine mitgefühlte Reaktion, die sich aus dem synchronisierten Mitschwingen ergibt, sondern eine gelernte Reaktion. Er weiß, was man in dieser Situation sagt. Vielleicht gibt er sich Mühe, sein Mitgefühl auszudrücken, und man kann es ihm nicht verübeln, schließlich kann er nichts dafür, dass er nicht richtig mitschwingt. Aber seine Reaktion kann erklären, warum wir uns nicht aufgefangen und verstanden fühlen, wie wir es uns wünschen würden, selbst dann, wenn er uns zuhört. Sein Defizit könnte verschiedene Ursachen haben. Vielleicht funktioniert sein Oxytocin-System nicht so gut und es gelingt ihm weniger gut, mit anderen zu synchronisieren. Vielleicht sind auch seine emotionalen Systeme, wie die auf die Erkennung von Gefahren spezialisierte Amygdala, weniger reaktiv, springen angesichts des Leids anderer gar nicht erst an. Der Effekt bleibt so oder so der gleiche. Er reagiert nicht emotional auf das Leid des anderen. Er bleibt kalt. Der zweite Typ mit seinem Defizit in der kognitiven Empathie fühlt mit, spürt die Erregung und die Ängste des anderen. Aber es fällt ihm schwer zu erkennen, was dem anderen Menschen nun helfen würde. Vielleicht bietet er an, das Problem zu lösen, versetzt sich dabei aber nicht in dessen Gedankenwelt hinein, berücksichtigt nicht dessen persönliche Belange. Vielleicht bietet er an, unsere Besucherin sofort zum Arzt zu fahren und versucht ihr deutlich zu machen, dass dies gerade oberste Priorität hat. Er sieht ihre Wunden und fühlt mit ihr. Er ist aber nicht offen für ihren Einwand, dass sie zuerst ihre Tochter aus dem Kindergarten abholen möchte. Schließlich hat sie dies ihrer Tochter für 12 Uhr versprochen. Er ist sicher, dass der Kindergarten die Tochter nicht vor die Tür setzen wird und kann ihre Priorisierung nicht nachvollziehen. Er ist schließlich beleidigt, dass sie sein Angebot nicht annimmt. Auch bei ihm könnte die Oxytocin-Freisetzung beeinträchtigt sein, denn ein solches Defizit begleitet auch Kinder mit einer Autismus-Spektrum-Störung, für die ein Defizit der kognitiven Empathie charakteristisch ist. Und auch bei ihm könnten Unterschiede in der Synchronisation vorhanden sein. Vielleicht hat er es auch in seiner Kindheit weniger häufig erlebt, dass seine Eltern mit ihm über seine mentalen Zustände, über seine Gefühle, Wünsche und Ziele gesprochen haben, und er hat dies folglich nicht gelernt. Wir wissen es nicht. Der dritte Typ ist in der Konfrontation mit dem Leid anderer selbst übermäßig gestresst, denn es gelingt ihm nicht, seine eigenen Gefühle hinreichend zu regulieren. Sobald er die Besucherin sieht, dreht sich ihm der Magen um. Unter Umständen läuft er hektisch durch den Flur, sucht gleichzeitig das Pflaster und das Telefon, um einen Arzt anzurufen und den Kindergarten zu informieren. Vielleicht neigt dieser von übermäßigem empathischem Mitleiden und Stress übermannte Typ auch zum eben beschriebenen Rückzug. Er ist motiviert, seinen Stress zu reduzieren, indem er sich vom Stress des anderen zurückzieht. Zwei Straßen weiter ist ein Arzt, geh schnell hin! Es ist ihm nicht möglich, die Gefühle des anderen auszuhalten, damit umzugehen, den anderen zu trösten und gemeinsam mit ihm eine tragbare Lösung zu suchen. Auch bei Menschen, denen es in Situationen des Leidens anderer weniger gut gelingt, mitfühlend zu reagieren, weil sie Schwierigkeiten mit der eigenen Emotionsregulation haben, liegen die Ursachen oft in der Kindheit. Die Fähigkeit zur Emotionsregulation erwerben Kinder im Miteinander mit ihren Bezugspersonen. Wenn sie hier Schwierigkeiten haben, kann es sein, dass sie weniger koregulatorische Unterstützung erfahren haben. Höre Kapitel 6. Wenn Menschen nicht empathisch auf das Leid anderer reagieren, dann kann dies auch andere Ursachen haben als die Zugehörigkeit zu einem dieser Typen. Ob wir empathisch sind oder nicht, hängt nämlich auch davon ab, ob diejenigen, mit denen wir mitfühlen könnten, zu unserer eigenen Gruppe gehören, also zu unserer Familie, unserem Freundeskreis, unserer kulturellen Gruppe oder nicht? Wenn ja, dann sind wir meist großzügig mit unserem Mitgefühl. Gegenüber Gruppen, mit denen wir in einem Konflikt oder einem Wettbewerb stehen, können wir unsere Empathie bisweilen auch herunterfahren. Dann können auch von Natur aus empathische Menschen aggressiv und gewalttätig reagieren. Damit werden wir uns in Kapitel 8 ausführlich befassen. Auch unsere Wahrnehmung von Fairness beeinflusst unsere Empathie. Glaubten Teilnehmer in einem Laborspiel, dass eine Person in einem zuvor gespielten Spiel fair gehandelt hatte, dann fuhren sie ihre Empathie hoch. Bei vermeintlicher Unfairness wurde die empathische Reaktion abgeschaltet. Ein weiterer Umstand, der mit sich bringen kann, dass Menschen vermindert empathisch reagieren, ist Alltagsstress. Auch dieser kann einer empathischen Reaktion entgegenstehen. Viele kennen es selbst aus ihrem Alltag. Wenn wir im Homeoffice mit überquellenden E-Mail-Postfächern und langen Telefonterminlisten beschäftigt sind und es uns weniger gut als sonst gelingt, uns empathisch auf die Befindlichkeiten unserer Kinder oder unseres Partners einzulassen. Ich zumindest kenne es. Für einige Berufsgruppen, insbesondere für Care-Worker, ergibt sich ein chronischer Stress direkt aus der regelmäßigen empathischen Reaktion auf das Leid anderer Menschen. Die regelmäßige Konfrontation mit dem Leid anderer führt zu Stress.